Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Fürstenfeldbruck beim Tag der Industriekommunikation und ich habe hier das Glück und die Ehre, mit Kai Halter zu sprechen. Er ist Vice President Marketing bei EBM Pabst. Und jetzt für diejenigen von unseren Hörern und Hörerinnen, die nicht wissen, wer EBM Pabst ist, sag mal ganz kurz was ihr macht, außer Ventilatoren, habe ich mir aufgeschrieben.
Also ich kann es mal ein bisschen ergänzen. Ich bin nicht nur Vice President Marketing bei EBM Pabst, sondern ich bin auch Vorsitzender des Vorstands des Bundesverbands Industriekommunikation. Da verbinde ich ein bisschen meine Berufung mit dem Hobby, wobei das Hobby tatsächlich auch meine Berufung ist. Also das passt ein bisschen zusammen. Und bei EBM Pabst bin ich seit 28 Jahren. Habe mich von der IT-Abteilung ohne Ahnung fürs Marketing in die Marketingleiterrolle global orientieren dürfen oder entwickeln dürfen. Und vor allem, wir machen profane Ventilatoren und die gesamte Peripherie, den Service dazu. Wir sind einer der größten Ventilatorenhersteller der Welt. Sehr erfolgreich, 1963 gegründet. Und vom Hidden Champion als wirklich versteckter Marktführer auf dem Weg vielleicht zum Champion. Das ist so meine Vision für die nächsten 10 Jahre, EBM Pabst wohl auch ein bisschen zum Champion zu machen. Und
jetzt musst du dem Laien mal erklären, was das Besondere ist an so einem Ventilator. Den kann doch jeder weltweit irgendwo herstellen. Warum seid ihr besser und warum seid ihr Marktführer?
Gut, Ventilatoren sind natürlich erstmal nur dazu da, Luft von A nach B zu bringen. Das ist mal so das Erste. Das kann wirklich jeder. Aber Ventilatoren brauchen natürlich auch unwahrscheinlich viel Energie, wenn man sie mit der falschen Technologie betreibt, zum Beispiel Wechselspannungstechnik. Wir haben ein ganzes Portfolio, wie alle unsere Wettbewerber zwischenzeitlich auch, von EC-Ventilatoren, die extrem energiesparend sind und die dort einfach auch helfen, Energie massiv einzusparen. Zwischenzeitlich ist das nicht nur der Ventilator, sondern wirklich Systeme, die auch durch digitale Assets noch weiter optimiert werden. Und am Ende versuchen wir halt, für die Kunden unserer Kunden Geld zu sparen, indem die so wenig wie möglich den Ventilator einsetzen müssen oder lieber so wenig wie möglich eigentlich den Ventilator einsetzen müssen, weil er immer im optimalen Betriebspunkt betrieben wird.
Also klassisches B2B-Thema. Das Ding als solches herstellen können andere vielleicht auch in hinreichender Qualität, aber wer die Kundenprobleme kennt, das kann Energieverbrauch sein, das kann sonst was anderes sein, der und näher am Kunden ist, der hat einen Wettbewerbsvorteil und das kommuniziert ja auch entsprechend.
Ist ja 100% so. Ich meine, B2B-Unternehmen sind ja immer Spezialisten in zu sagen, wie toll ist mein Produkt? Davon hat aber kein Kunde dieser Welt was, sondern am Ende muss es sein, welches Problem von dir, lieber Kunde, löse ich denn damit? Und dann kann man irgendwann noch über technische Dinge reden. Es ist ein Thema von Storytelling, wie ich im Prinzip auch mit dem Kunden auf Augenhöhe in seiner Sprache über seine Probleme reden kann und die dann auch für ihn löse. Das ist eigentlich die ganze Kunst. Aber, und da finden wir uns auch immer wieder, in der gesamten Organisation ist das nicht verankert. Sondern dort ist verankert, ich habe das tollste Produkt, ich habe die beste Mitarbeiter, ich habe das. Aber ob der Kunde was davon hat, das ist halt die Frage, die für uns am interessantesten ist.
Wie tief integriert ist bei euch Vertrieb und eventuell auch Customer Care, irgendein Callcenter oder was auch immer, mit dem Marketing? Das heißt, wo kommt die Information über Kundenbedürfnisse her? Kommt die aus Vertriebsgesprächen? Kommt die aus Support Calls, die also irgendein Problem haben? Wie bekommst du die Informationen? Was sind die drängendsten Probleme unserer Kunden?
Es ist differenziert. Wir haben natürlich einen sehr engen Kontakt zum Vertrieb. Also Marketing hängt bei uns auch mit an dem Vertriebsverantwortlichen weltweit. Wir kriegen ganz viele Informationen aus dem Vertriebsbereich oder aus direkten Kundengesprächen, wo wir einfach dabei sitzen können. Wir haben aber auch regelmäßige Showfixe mit den sogenannten strategischen Business Fields, wo man wirklich individuell die Informationen für die strategischen Business Fields rausziehen können und daraus dann Kommunikation letztendlich auch ableiten. Wir haben aber auch mit dem Produktmanagement regelmäßige Showfixe, weil die doch eher ein bisschen in die Zukunft gucken und nicht so, ich sag mal, situationsgetrieben sind, sondern die gucken in die Zukunft und sagen uns auch, hey, wo geht denn die Reise hin? Bis hin zu, dass wir am Anfang des Produktentwicklungsprozesses auch unsere Fragen schon mal stellen dürfen, die wir am Ende des Prozesses wieder stellen, nämlich, was hat denn der Kunde davon? Warum brauchen wir denn das Produkt? Und das hilft uns natürlich sehr, wenn wir am Anfang die Frage schon stellen, dann am Ende auch die richtige Antwort dazu haben. Und wir können auch schauen, sind die konsistent zu dem, was wir am Anfang selbst kriegen, weil das sind die Geschichten, die wir dann fürs Marketing wieder brauchen. Also das ist alles das. Und dann habe ich in meinem Bereich, deswegen sage ich, es ist differenziert, ich habe auch das Marketing Intelligence komplett bei mir. Das heißt, wir schauen mit AI-Funktionalität auch in die Zukunft, und haben KI-unterstützte Sales-Forecasts, sodass wir die nächsten 3 Monate forecasten aus dem Marketing raus. Wir sehen, wo die Entwicklungen hingehen. Das ist ja die Basis für unsere Geschäftsführung, auch Entscheidungen zu treffen. Wo geht die Reise hin? Brauchen wir beispielsweise Kurzarbeit oder müssen wir irgendwo in den Markt investieren, wo man dann Produktionseinrichtungen zum Beispiel halt dorthin vielleicht verlagert oder dort aufbaut? Also die ganze Bandbreite, und das macht natürlich uns als Marketiers zwischenzeitlich viel, viel wichtiger, auch in dem Gesamtkontext Unternehmen, wie wir das in der Vergangenheit waren. Weil auf einmal wirst du wahrgenommen, nicht nur als bunter Bildlemaler, sondern wirklich auch als jemand, der beeinflusst, wie kann denn die Zukunft aussehen.
Marketing verändert sich durch KI, die Rolle des Marketing verändert sich also durch KI und die Reputation innerhalb des Unternehmens steigt. Das ist doch eine gute Nachricht, die du da hast, Kai. Freut mich.
Danke.
KI-Einsatz hast du gerade genannt. Das heißt also, ihr seid auch mit dabei, probiert alles aus. Und der erste Punkt ist ja, dieses gesammelte Wissen über Kundenprobleme und so weiter irgendwie zu systematisieren und verfügbar zu machen. Wenn jemand bei mir anruft und ich habe ein Kundenproblem, das ich noch nie hatte, dass ich irgendein System habe, wo ich dann nachschauen kann, wie weit seid ihr da?
Da sind wir noch nicht weit. Da sind wir wirklich in der Anfänge, weil das ist auch kein Thema, was das Marketing allein lösen kann. Überhaupt nicht. Wir haben zwischenzeitliche kleine, wirklich extrem gute KI-Truppe, die sich um solche Themen kümmert, mit denen zusammen wir sagen können, wir hätten so einen Use Case, wir brauchen diese Informationen über bestimmte Kundensegmente, Marktsegmente, was beschäftigt die gerade. Das bauen wir mit denen zusammen auf, aber da sind wir ganz am Anfang. Aber das Ziel ist es natürlich schon, ich sag mal, in eine KI-Frage zu stellen, die dann wirklich fundamentiert Aussage macht, was sollte denn jetzt die nächste Schritte sein. Und ich glaube, KIs müssen trainiert werden. Da sind wir am Anfang, auch wenn wir ein relativ großes Unternehmen sind. Aber das entwickelt sich rasend schnell, und begonnen haben wir auch für den gesamten Führungsapparat KI-Schulungen zu machen, um einfach auch den Horizont erstmal zu erweitern und zu sehen, was geht denn eigentlich? Also, und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Woran arbeitet die KI-Truppe noch so?
Die KI-Truppe, die arbeitet an allem. Beginnend mit Simulationen von, also KI-basierte Simulationen von Applikationsanwendungen, von Optimierungen von Produkten. Tatsächlich haben wir Ventilatorflügel KI-basiert optimiert. Die sehen jetzt völlig anders aus wie alles, was man so kennt. Die sehen eher aus wie solche Geschenkschleife. Würde man nie sagen, dass es ein Ventilatorflügel ist, aber die sind eben aus dem Wissen, welche Performance oder welcher Parameter beeinflusst welche Performance, sind da neue Flügelgeometrie entstehen. Die sind nicht herstellbar, weil sie wirklich so diffus ineinander übergehen, aber das wird kommen.
Stopp, habe ich das richtig verstanden? Also normalerweise wird doch sowas in irgendeinem Lüftungskanal und da hat man Versuchsreihen und so weiter. Dieser Prozess des Ausprobierens, der kann dann irgendwann auch digitalisiert werden, beinahe.
Also du wirst nie von dem tatsächlichen Test wegkommen. Aber der Prozess, bis ich das erste testbare Produkt habe, der geht schneller und der geht zwischenzeitlich halt Minuten und hat vorher Monate gedauert. Und das sind Dinge, wo man halt sagen kann. Und die KI, die greift natürlich auf das komplette Wissens, das in unserer R&D-Datenbank steckt, greift es zu und bringt daraus eben die Ideen. Und die denkt nicht drüber nach, kann ich das jetzt produzieren, sondern die sagt, das ist die beste Geometrie. Und das sind Dinge, wo wir, glaube ich, wirklich immense Fortschritte machen werden. Wobei man auch dort auch schon mit, ich sag mal, reiner humanen Intelligenz relativ nah am Maximum war, gerade bei Geometrie. Das ist, aber da sehen wir schon deutliche Fortschritte noch.
Tut die KI-Truppe irgendwas für euch direkt im Marketing, fürs operative Geschäft? Es gibt ja jetzt die ersten Unternehmen, die sagen, wir haben die Marketingabteilung entlassen, weil das macht jetzt alles KI. Ich übertreibe es ein klein bisschen. Gibt es da Anwendungen, wo ihr sagt, ja, das hat gut, es lief gut oder das war der totale Flop?
Nee, da braucht man die KI-Truppe tatsächlich nicht dazu. Das schaffen wir als Marketing auch selber. Also wenn man jetzt, es war ein wunderbares Beispiel heute am Tag der Industriekommunikation. Unser CEO kommuniziert zwischenzeitlich auch in diversen Sprachen, weil er halt in Englisch seinen Call an die Niederlassung aufnimmt und wir setzen dann in seiner Stimmfarbe genau die alternative Sprache drüber. Der braucht es nicht mehr Deutsch, Englisch machen. Und dann kann er nicht mehr, sondern wenn wir ein Türkisch oder ein Vietnamesisch brauchen, dann kriegt er halt die, ich sag mal, Tonspur drüber gewühlt und das macht die Marketingtruppe alleine. Also das ist.
Da seid ihr schon zufrieden mit den Tonspuren, also mit den Tonalitäten und all diesen Dingen? Arbeitet zusammen mit 11 Labs oder mit was macht ihr das?
Nee, das kann's dir gar nicht sagen, mit welchem Tool also unsere.
Aber das ist irre, was da im Moment schon geht und in Zukunft noch viel, viel besser geht.
Es ist irre, genau, und wir sind am Anfang. Das muss man immer sagen, wir sind am Anfang. Und das ist aber schon so, dass, und ich schaue es ja immer aus der Konsumerwelt an. Das heißt, der englische Niederlassungsleiter muss sagen, das ist der Klaus, unser CEO. Und der passt für mich. Brauche ich gar nicht beurteilen. Und da kriegen wir nur positive Resonanz, weil es da nicht darum geht, ob jetzt die Tonspur genau auf der Lippenbewegung liegt, sondern es ist meine Sprache und das ist our Please.
Diese Simulation der eigenen Sprache, wie man spricht, das ist eine ganz große Revolution, dass man das emulieren kann und es nicht mehr klingt wie so eine Computerstimme.
100%. Und das ist das. Und ich kann das absolut nachvollziehen, was wir vorhin ja auch gesehen haben, dass damit die Klickrate, die Öffnungsrate, dass das alles hochgeht, weil du verstehst es halt auch. Schau, ich habe in meinem täglichen Arbeiten, bin jetzt 56 Jahre alt, also nimm mir so der frische Stehe im Kopf, aber ich setze Tools ein, beispielsweise nur bei der Mailbearbeitung. Und das macht mich super effizient, weil ich habe sehr viele Kommunikationen in Englisch zu machen. Englisch spiele ich nicht so schnell wie im Deutschen. Ich kann in Englisch nicht querlesen, ich kann es nicht. Also nehme ich lange englische Mails, was die mir in Deutsch übersetze, automatisiert, kann sie dann querlesen, kann schnell über den Copilot eine Antwort formulieren lassen, muss die nochmal ganz kurz überfliegen und habe, ich sag mal, Faktor 3 schneller eine englische qualifizierte Korrespondenz vorbereitet und rausgeschickt, wie ich das vorher gemacht habe.
Und ja, einzelt auch die, ja, ja.
Und ich mir hergeschoben, weil ich dachte, das machst du dann heute Abend. Scheiße, das gestern Abend nicht gemacht. Ich bin komplett auf dem Laufenden mit meinen E-Mails, und zwar völlig egal, in welcher Sprache die kommen, weil mich das wahnsinnig schneller macht. Und ich würde schätzen, 3 bis 5 Stunden, die es mir als Vice President Marketing Freiraum schafft, die investiere ich heute nicht in operatives Arbeiten, sondern in drüber nachdenke, wie kann mich dem KI weiter entlasten, wo kann ich zum Beispiel meine Assistentin deutlich entlasten, wo kann ich meine operationelle Einheit entlasten. Das nutze ich da dafür.
Und wie gehst du vor, damit deine KI, deine Marketingabteilung, dass alle einzelnen Mitarbeitenden da effizienter arbeiten? Leitest du die selbst an und sagst, gibt es ihnen Anregungen? Hast du systematischen Coach eingesetzt, einen Trainer eingesetzt, damit alle deine Mitarbeitenden auch den Spaß entwickeln da dran und mal ausprobieren?
Also ich habe jetzt im ersten Schritt tatsächlich nur einen Coach für mich. Da habe ich mir wirklich einen externen, langjährigen Weggefährte gesucht und habe gesagt, hey, bring mich aufs Laufende. Und dann natürlich haben wir eine kleine Arbeitsgruppe im Marketing gegründet, die sich um KI-Expertise am Ende kümmert. Ich habe sie heute mit hier dabei. So, also nicht alle, aber einige. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie kriegen wir denn das tatsächlich in die Organisation ausgerollt? Weil das Try and Error, das kann man machen, aber das hilft nichts. Aber wo man einfach sagen kann, und als Unternehmen haben wir tatsächlich einmal in der Woche eine halbe Stunde ausschließlich Use Case Austausch, wo 400 Leute drin sind, bis zu 400 Leute drin sitzen, die sich Use Cases von anderen anschauen. Und damit mache ich einfach das Hirncastle auf und schaffe es, dass man das, das geht auch, bis hin zu, ich färbe in einer Excel-Datei jetzt automatisiert irgendwelche Felder, gelb oder rot oder grün ein, wenn sie irgendwas zeigen solle, was ich vorher über eine riesige Excel-Datei händisch habe machen müssen. Also ein Use Case von letzter Woche, wo ich gedacht habe, wie geil ist das denn? Und das lasse ich halt jetzt von was machen, dann muss ich nochmal drüber schauen, dass ich nicht unbedingt irgendwelchen Stuss gemacht habe. Das wird immer so bleiben. Aber an sich entlastet das halt ungemein, vor allem auch bei wiederkehrenden Sachen. Und auch im Kreativprozess, wir haben aus Marketing-Sicht, wir haben uns Gedanken gemacht über, wie muss denn eben im Papst sich entwickeln, next level. Ja, da haben wir ein KI-Tool vorgepromptet. Was ist unser Nordstern? Was ist unsere Vision? Wofür steht EBM Papst? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Ziele für dieses Jahr? So war er vorgepromptet. Und dann haben wir verschiedene Marketing-Teams praktisch mit diesem Tool spielen lassen und gesagt, entwickelt jetzt mal ein Bild, wie EBM Papst in 5 Jahren aussehen soll. Und da sind geile Sachen rausgekommen. Da hat man auf einmal über irgendwelche Computerspiele, wie der Kunde da reinkommt und wie der dann dort praktisch seine optimale Umgebung findet. Wie, und dann dachte ich, ey, da hätten wir Monate gebraucht. Das war das Ergebnis von einem Tag.
Kreativitätsschub, der ist irre, der ist wahnsinnig. Gell?
Und dort, glaube ich, da brauchen wir überhaupt keine Angst haben, weil da fällt keine Kampagne raus. Ja. Aber es fällt eine Öffnung. Wie gesagt, das Hirncache ist für die Mitarbeiter raus und die Kreativität, die entwickelt sich ja exponentiell. Und das ist das, was eigentlich, das macht Spaß. Und dann irgendwann gehst du in das Team rein und dann sagt der im Team, das ist einfach unser 4. Teammitglied. Da denke ich, ja, so weit sind wir schon. Wir haben jetzt eine halbe Stunde mit dem Ding gespielt.
So, jetzt müssen wir aber zur Sache kommen. Also ihr macht super Ventilatoren, ihr habt super Kundennutzen, ihr habt super Praxisbeispiele, ihr habt super Content, den ihr produziert. Wahrscheinlich als
Wir haben die geilste Marketingabteilung der Welt.
Und die geilste Marketingabteilung der Welt. Und damit das an die Leute kommt, habt ihr eine Digital Experience Plattform aufgebaut, wo ihr also dann Inhalte habt in allen möglichen Formen. Erzähl mal ganz kurz ein paar Worte, was heißt Digital Experience Plattform? Klingt cool. Nennt sich irgendwie Webseite oder was?
Die ein bisschen aufgeblasen ist. Nennt sich nicht Webseite, denn nennt sich wirklich, ist unser digitaler Showroom. Und Experience-Plattform, Showroom.
Was heißt das? Also wie komme ich in das Ding rein? Also ist das ein Online-Zugang, wo ich am Arbeitsplatz an meinem PC was mal habe? Oder ist das irgendwas, wo ich zu euch kommen muss, physisch? Oder
setze ich Brille auf? Überhaupt nicht. Also die DXP, die wir einsetzen, ist eine digitale Plattform, bei der ich mich mit meinem User anmelden muss. Und dann kriege ich
einen Monitor, den ich vor mir habe.
Genau, kriege ich einen Eintritt. Dann kann ich in die verschiedenen Anwendungswelten gehen, in denen unsere Produkte eingesetzt werden. Also ich gehe mal über die Anwendungswelt eigentlich rein, sehe dann, okay, da geht es jetzt ums Haus, also ums Haus, dann gehe ich da rein, dann weiß ich, okay, das sind Heizungen oder es geht um die Klimatisierung. Und so kann ich dann da einsteigen und dann sehe ich halt am Schluss auch die Lösung, das Produkt, das ich für diese Anwendung jetzt brauche.
Mhm. AR-Einsatz irgendwie geplant oder also
auf Messe,
Reality, ja. Dass ich eine Brille aufsetzt oder irgendwas?
Also jetzt für die breite Anwendung der DXP haben wir das nicht, aber wir haben Augmented Reality Applikationen tatsächlich vor allem auf Messen im Einsatz, wo man dann mit Brille oder auf dem OLED-Screen additiv Informationen zum Produkt dazu, wo man auch, ja ich sag mal, wo man auch sich durchspielen kann, das setzen wir eigentlich schon seit Jahren auf Messen ein. Bis hin zu, dass man wirklich mit der Brille in eine Applikation reingehen kann, in den,
Das der Content Hub MAC, den ich mir aufgeschrieben habe, mit dem ihr zeigt, dass ihr Thought Leadership beherrscht, der ist aber nicht die Digital Experience MAC, das ist was anderes.
Das ist schon so ein digitales Kundemagazin.
Okay, ein ganz normales Kundemagazin und das wird auch noch gedruckt, oder?
Also das Kundemagazin wird 2x im Jahr gedruckt, an Kunden verschickt.
Und das wird auch nach wie vor so bleiben, in verschiedenen Märkten, nicht in allen.
Also ich glaube, dass wirklich wertiger Content, der auf Papier kommt, auch als solcher wahrgenommen wird. Da bin ich überzeugt davon. Also wirklich wichtige Sachen stehen auf dem Papier. Man findet sie auch im Internet, das ist überhaupt keine Frage. Aber ein wertiges Kundemagazin ist auch ein Stück Wertschätzung dem Kunden gegenüber tatsächlich, dass ich nicht sage, das kannst du im Internet suchen, sondern ich schicke dir was, wo du weißt, wenn du das in Hand nimmst, dann findest du darin wertigen Content von EBM Papst. Deswegen, solange es mich gibt, und wir nicht massivste finanzielle Probleme kriegen, was ich glaube, das nicht passieren wird bei diesen tollen Unternehmen, wird es das Kundenmagazin gedruckt geben. Aber wir können auch nicht alles abdrucken. Und das Kundenmagazin ist natürlich von der vom Verfallsdatum der Inhalte relativ schnell. Also das ist, wenn es gedruckt ist, ist es halt eigentlich schon wieder veraltet. Und wir können nicht allen Content, den wir generieren, dort drin abdrucken. Also wir haben schon ganz klar, da gibt es klassische Redaktionskonferenz, klassische Recherche, klassische Fotostrecke. Das machen wir immer noch ganz, ganz klassisch. Aber darüber hinaus wird halt im Internet, also in unserem Mac auch, wird der Geschichte verlängert. Da kommen dann tatsächlich auch mal Filmbeiträge und so weiter zu dem Thema. Was mir natürlich merke, ist, früher war das unsere Abteilung Fachpresse. Die hat sich halt um Pressekontakte kümmert und hat dort Content erzeugt. Zwischenzeitlich ist das unsere Contentmaschine, die Basis für so gut wie alles ist. Das heißt, erstmal wird recherchiert, werden Fachbeiträge gemacht und so weiter und dann nimmt man diese Content Pieces und skaliert die in die unterschiedlichen Kanäle rein. Das hat sich völlig verändert und deswegen heißt es zwischenzeitlich auch nicht mehr Fachpresse, sondern Content Marketing. Und die sitzt in jedem Kampagnenbriefing, Gespräch sitzt die schon mit am Tisch, weil die sofort ihre Content Pieces reinballern und sagen, hey, wir haben hier schon was und da müssen wir jetzt noch gucken, wie wir das verteilen. Aber wir bringen das Kundenmagazin tatsächlich auf Papier, verwertet es im Mac nochmal. Und macht auch Geschichte, die es nicht ins Kundenmagazin schaffe, die trotzdem im Mac verarbeitet wird und dann also auf der digitalen Plattform.
Was sind Dinge, wo du drauf angesprochen wirst, wo die Leute sagen, das habe ich im Kundenmagazin gelesen? Also welcher Content kommt besonders gut an und welcher Content, da wird sogar drüber geredet?
Ist die Frage, wer spricht dann an? Also von Vertriebsseite wird man angesprochen, wenn irgendwas im Kundenmagazin steht, was nicht stimmt. Haben wir ja auch manchmal. Dann.
Ich meine eher die positiven Beispiele.
Das sind die Dinge, die immer auffallen. Ansonsten wird wenig über die einzelnen Beiträge wirklich auch Feedback gegeben. Aber das Kundenmagazin an sich, wenn ich mit dem Kunde in Kontakt bin, wird das immer als sehr positiv zurückgemeldet. Und wir machen da auch so im 3- bis 4-Jahres-Rhythmus immer mal der Kundenbefragung, auch um zu sehen, ist das, treffen wir noch den Sinn auch der Kunde. Und da wird's auch immer sehr, sehr positiv bewertet. In Summe.
Ja. Unterschiedliche Formate, jetzt Print ist das eine. Das andere ist, dass ich diese auch noch auf der Webseite verlängere, als gedruckte, also als geschriebenen Text. Das andere ist, dass ich da draußen ein Video erstelle aus dem Content. Das dritte ist, dass ich noch einen Podcast-Audio daraus mache. Was sind deine Erfahrungen mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, Content aufzubereiten?
Es ist unendlich viel und man kann gar nicht alles wirklich
ist klar. Umsetzen. Was ist effizient? Was kommt besonders gut an? Welche Inhalte kommen in welcher Form besonders gut an?
Also Bewegtbild kommt besonders gut an. Und zwar in jeglicher Form, wie wir es nutzen. Ob das in Comicform ist, dass man Comic tatsächlich macht, um Wissensvermittlung zu betreiben. Oder ob es tatsächlich reale Filme sind. Sie müssen relativ kurz sein. Also, und es muss die Möglichkeit geben, von diesem kurzen Teaser dann auch in längere Geschichte einzusteigen. Das sieht man ganz oft, dass wenn der Teaser, egal ob der jetzt als Bildformat kommt oder ob der als Textformat kommt, wenn der Teaser nicht interessant ist, dann steigert die Leute am Ende nicht ein. Wo wir es dann ganz oft sehen, das sind auch, wenn dann jemand durch den Teaser durchgeht, durch die Ursprungsgeschichte durchgeht und dann vielleicht noch das White Paper dazu runterlädt, dann hast du wirklich einen sehr klaren Hinweis, dass das jetzt jemand ist, wo vielleicht auch mal jemand vom Vertrieb hingehen sollte. Also das spüren wir schon. Wir haben jetzt seit vielleicht 6 Monate ein professionelles Filmstudio, wo wir tatsächlich jetzt nächste Woche auch unsere Jahrespressekonferenz rausmachen. Das kommt super gut an. Das geht aber nicht nur Richtung Kunde, sondern es geht auch nach innen. Das ist einfach so, wenn du den Menschen siehst, der dir eine Information vermittelt, dann ist die einfach glaubwürdiger, wenn es nur auf Papier steht. Und das sind so Dinge, wo wir wirklich Learnings haben. Und viele unserer, ich sag mal, auch Informationsformate intern sind zwischenzeitlich Bewegtbildformate. Und deine Rundschreibe, wie das halt früher oder wie ich es jetzt selber habe, das kannst du eigentlich vergessen.
Okay. Und Podcast, irgendwelche Erfahrungen schon?
Ich persönlich, weil ich selber einige Podcasts begleiten durfte. Wir haben im Augenblick nicht die Kapazität, Podcasts umzusetzen, aber in dem neuen Studio gibt's auch eine Podcast-Ecke, in der wir jetzt beginnen wollen, Podcasts aufzusetzen. Aber die müsstet natürlich auf der Positionierung von EBM Papstau entstehen. Das heißt, die müsste Technologieführerschaft, und zwar nicht nur im Lüftungsbereich, sondern überhaupt müsste das, ich glaube, erfolgreich wird es dann, wenn wir nicht nur in die eigene Suppe gucken, sondern wenn wir sagen, Technologieführerschaft als Ganzes ist unser Thema. Und dort müssen wir im Prinzip ein gutes Format haben und auch gute Podcast, Inputgeber oder Gäste haben. Und dazu brauchst du einen gescheiten Plan, und den haben wir noch nicht.
Dann müssen wir ja gucken, ihr habt ganz unterschiedliche Märkte, ihr seid weltweit unterwegs und müsst das jetzt irgendwie in die verschiedenen Märkte bringen. Was sind da deine Erfahrungen? Wie geht ihr da vor? Du hast schon gesagt, zum Teil automatisch übersetzen, das ist auch sinnvoll, zum Teil dann wahrscheinlich regional anpassen. Wie geht ihr da vor? Wie eigenständig sind die regionalen Marketingabteilungen?
Das ist einfach zu beantworten, tatsächlich. Die Regionen entscheiden, das Headquarter liefert zu. Ich bin verantwortlich fürs weltweite Marketing. Ich habe einen Marketingleiter in der APEC-Region sitzen, der das APEC-Team in Summe führt. Ich habe einen Marketingleiter in Amerikas sitzen, der das Amerikas-Team führt. Ich habe natürlich die meisten Mitarbeiter im Augenblick in Europa sitzen, denen auch die interkulturelle Erfahrung fehlt. Aber ich schicke immer wieder jetzt auch Mitarbeiter aus der normalen operativen Ebene zum Beispiel nach Asien, damit sie dort einmal den Kontakt zu den Kollegen viel besser kriege, aber damit sie auch verstehen, dass das anders ist. Und ich habe natürlich einen Kulturwandel. In der Vergangenheit war es so, das Headquarter sagt an, die Regionen machen eine Zweitverwertung. Wir haben letztes Jahr ein Showroom gebaut in China, und da habe ich meinem Messe- und Events-Team gesagt, sage ich, wir machen ein internationales Team, das sich darum kümmert, dass da was Vernünftiges steht. Die letzte Entscheidung ist bei Witty, das ist meine Marketingleiterin in China. Das hat in dem Team nicht so wahnsinnig viel Euphorie ausgelöst in Deutschland, weil es war bisher anders. Bisher hat man gesagt, sorry, diese Decke gibt's nicht, sorry, diese Farbe nutzen wir nicht, sorry. Und ich sage jetzt, nein, es muss zur Kultur passen.
Und gibt's noch irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Anekdötchen zum Internationalen, wo du sagst, da war das oder da war jenes? Machen die alles bunt in China? Gibt's auch immer diese, also ganz andere, auch in der Darstellung anders?
Nee, weil wir in den Shared Services, also mit dem Corporate Center und Shared Services, und in den Shared Services sind immer Mitarbeiter aus Asien, Europa und Amerika.
So, dass das gar nicht passieren kann.
Und die haben regelmäßige Abstimmungstermine, und die haben auch Hygienefaktoren unter sich. Die passen auch aufeinander auf. Und manchmal kommt auch Witziges bei raus, ja, wo man dann denkt, okay, es ist China. Ja, es ist Amerika. Das passiert schon auch. Aber ich bin ein absoluter Fan, die Verantwortung der Leute zu übergeben, nie jemandem irgendwie, wenn er was falsch macht, den Kopf runterzureißen, sondern einfach fürs nächste Mal zu lernen und auch mal miteinander über was zu lachen, wo er sagt, gell, war jetzt nicht der Brüller. Und dann funktioniert's eigentlich auch.
Also, Kai, ich glaube, du hast alles verraten, was du verraten konntest. Gibt's noch irgendwas, was du an unsere Marketing-Manager, die Leser und Leserinnen, die wir haben, noch mitzuteilen hast, an deinen Erfahrungen? Außer KI ausprobieren, rangehen, machen.
Vertraut eure Mitarbeiter. Die können viel mehr, wie man eigentlich denkt. Hört auf, Micro zu managen und überall alles wissen zu wollen. Lasst sie laufen. Dann kommen am Ende zwar vielleicht andere Ergebnisse raus, wie sie rausgekommen wären, wenn du Einfluss genommen hättest. Aber in der Regel sind sie nicht schlechter. Das ist was ich gelernt habe.
Danke, Kai. Das waren sehr informative Dinge, die du uns erzählt hast.
Gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat, und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.